Leute, ich weiß, das Letzte, was die Welt braucht, ist noch ein Podcast, aber ich schwöre, das ist der einzige, den ihr wirklich hören müsst. Herzlich willkommen zu Gott und die Welt mit mir, Wanna Lima. Hier stelle ich nämlich die wichtigen Fragen. Was ist die Welt? Warum sind wir hier? Und wieso bin ich eigentlich so hübsch? Ja, aber jetzt mal ernsthaft, Leute, guckt euch um. Was geht ab? Unsere Welt ist am Arsch. Klimakrise, Kriege, Kapitalismus auf Steroiden. Kein Wunder, dass sich so viele Menschen lost fühlen. Denn trotz allem Fortschritt, Wissen und Möglichkeiten fehlt uns was. Und das spürt man krass. Menschen suchen nach Sinn in Astrologie, Achtsamkeit, Meditation, in Dingen, die auf den ersten Blick nichts mit konventioneller Religion oder Glauben zu tun haben. Aber am Ende geht es immer um dasselbe, um die Sehnsucht nach etwas, das größer ist als wir selbst. So, und jetzt komme ich, denn euer Boy ist hier, um euch zu sagen, unsere Menschheit braucht einen radikalen Blickwechsel. Wusstet ihr, dass viele der einflussreichsten Wissenschaftler, Newton, Einstein, Heisenberg, gläubig waren? Nee, wusstet ihr natürlich nicht, weil ihr seid Lauchs. Für sie war Wissenschaft kein Widerspruch zur Spiritualität, sondern ein Weg, die Ordnung des Universums zu verstehen. So, und trotzdem ist es so, dass wir seit 300 Jahren Wissenschaft und Glaube strikt voneinander trennen, als wären es Gegensätze. Und ich frage mich, war das wirklich ein Fortschritt? Spoiler Alert natürlich nicht. Immerhin werden in anderen Kulturen Wissenschaft und Spiritualität bis heute zusammengedacht und vielleicht liegt genau da der Schlüssel für neues Verständnis der Welt. Genau hier setzt dieser Podcast an. Ich bringe Expertinnen aus Wissenschaft, Philosophie, Psychologie und Theologie zusammen, um euch zu zeigen, die Wissenschaft, die misst, erklärt und berechnet und die spirituelle Erfahrung, die das Unerklärliche erfahrbar macht, gehören zusammen. Ich glaube nämlich, erst wenn wir beides wieder zusammendenken, verstehen wir wirklich, was die Welt ist. So, und ich würde jetzt mal behaupten, das ist jetzt kein Thema für irgendeine Nische, sondern dieses Thema, was ist die Welt und wer bin ich? Das betrifft uns alle Leute. Denn erst wenn wir als Menschen besser verstehen, wie dieses Universum funktioniert, können wir daraus Kraft ziehen, die wir brauchen werden, um uns selbst und diese kaputte Welt zu heilen. Also fragen wir uns hier, kann Wissenschaft wirklich alles erklären oder gibt es Dinge, die außerhalb ihrer Reichweite liegen? Wessen Wissen zählt überhaupt und warum gilt die empirische Wissenschaft als einzige Wahrheit? Was, wenn spirituelle Traditionen längst Antworten auf Fragen liefern, die die Forschung gerade erst entdeckt? Hier zerlegen wir Machtstrukturen im Wissen, dekonstruieren, was wir für objektiv halten und stellen die Frage, was, wenn alles, was wir glauben, eine Illusion ist? Ihr hört das Einläuten einer neuen Ära. Das ist Gott und die Welt. Ich weiß, es war ein Baba-Intro und mies lang, aber ja, das musste einmal sein, damit alle wissen, wofür sie sich hier angemeldet haben. Alle, die nicht daran interessiert sind, wer sie sind und was die Welt ist, die können sich hier verpissen. Geht mal weiter. Das war jetzt ein bisschen gemein. Also nee, bitte alle hier bleiben. Ich brauche ein paar Hörer, okay? Bitte nicht nur zwei Hörer. Was wollte ich denn eigentlich sagen? Ja, genau, Leute, erste Folge. Ratet mal, wer mein Gast ist. Ihr werdet es nicht raten können, weil er ist Mainstream leider nicht bekannt. Aber ich finde das sehr schade, denn ich finde, er ist einer der spannendsten Denker unserer Zeit. In meiner allerersten Folge spreche ich nämlich mit Johannes Yogi Jäger. Er ist Schweizer und er ist Evolutionsbiologe, Wissenschaftsphilosoph und hat als solcher auch geforscht und gelehrt und dann aber irgendwann gemerkt, dass das Wissenschaftssystem, so wie es heute läuft, ja, ihm nicht passt. Das ist zu engstirnig, zu oberflächlich, zu kurz gedacht und die richtig großen, wichtigen Fragen haben einfach keinen Platz darin. Und statt sich dem anzupassen, hat er gesagt, so, I'm out. Ja, wobei ganz freiwillig war es nicht, denn wer wie er interdisziplinär forscht und die ganz grundlegenden Fragen stellt, kriegt keine Fördergelder, keine Professuren, keine Karriere, weil unser Wissenschaftssystem einfach auf schnellen Output getrimmt ist. Studien müssen sich in Zahlen packen, in Patente gießen, in Wirtschaftswachstum übersetzen lassen. Aber ja, so echte Erkenntnis, die braucht ja Freiheit, Unsicherheit, Zeit. Und Yogi wollte sich dem einfach nicht unterordnen, also macht er heute sein eigenes Ding und denkt radikaler als je zuvor. Was ist Leben? Wie funktioniert Evolution wirklich? Und wo sind die blinden Flecken unseres wissenschaftlichen Weltbildes? Was mich an Yogi besonders fasziniert, ist, dass er kein Wissenschaftler ist, der einfach nur an Theorien festhält. Er hinterfragt die Wissenschaft selbst und sein Denken sprengt die üblichen Kategorien und zeigt, dass Wissenschaft und Philosophie zusammengedacht werden müssen, wenn wir wirklich verstehen wollen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Mit ihm bespreche ich heute unter anderem: Wie hat die Trennung von Glaube und Wissenschaft unser Weltbild geprägt und was, wenn wir beides wieder vereinen? Und wie könnte eine Wissenschaft aussehen, die nicht nur Wissen produziert, sondern uns als Menschen wirklich weiterbringt? Du schreibst aktuell ein, in Anführungszeichen, Emerging Book. Mhm. Das kann man online nach und nach lesen. Ich weiß nicht, in welchem Takt, aber da scheinen immer wieder neue Kapitel. Und da sagst du, die vorherrschende Weltanschauung unserer Zeit basiert auf einer Reihe von Annahmen, von denen wir tief im Inneren wissen, dass sie falsch sind. Mhm. Kannst du das mal erklären? Also, was ist sozusagen unsere vorherrschende Weltanschauung und was daran findest du falsch? Und woher würdest du sagen, kommt dein Blick auf die Welt oder dieser Blick auf die Welt?
Also seit der wissenschaftlichen Revolution sehen wir die Welt als Maschine. Ja. Das Buch heißt Beyond the Age of Machines, nach der Zeit der Maschinen auf Deutsch. Und es geht darin nicht um den Technologiegebrauch, sondern es geht um die Idee, dass das Universum, die Welt, dass alle Lebewesen Maschinen sind eigentlich. Oder wenn man das übersetzt in die Fachsprache, dass das alles mechanistisch erklärbar ist. Also dass wir jede wissenschaftliche Erklärung ein Mechanismus sein muss. Und meine Kritik da ist, das ist viel zu eng. Ja. Ich finde, als Wissenschaftler muss man, wenn man Wissenschaftler wird, erst einmal diesen Eid ablegen, fast schon, dass man keine übernatürlichen Erklärungen akzeptiert, sondern die Welt einfach so weit wie möglich natürlich zu erklären versucht. Das ist einfach eine Arbeitsethik, das ist eine Methodik, die man haben muss als Wissenschaftler. Aber was ich problematisch finde, ist, dass nicht alle natürlichen Erklärungen mechanistisch sein müssen. Zum Beispiel, ich arbeite als Biologe auf der Natur der Lebewesen. Ein Lebewesen hat einen Willen, hat Gefühle. Die lassen sich nicht einfach durch Mechanismen erklären, sondern das ist ein ganz interessantes System, so ein Lebewesen, weil das konstruiert sich selber. Und eine dieser Annahmen, die du erwähnt hast, war, dass der Aristoteles schon vor 2500 Jahren hat gesagt, wir dürfen in der Wissenschaft nichts haben, das sich selbst generiert. Ja? Also die Ursache von dem, was du bist, darfst nicht du selber sein. Aber das ist ja genau das, was dich als Lebewesen ausmacht. Ja? Und diese Wissenschaft, die wir seit 400 Jahren oder so haben, lässt das nicht zu. Die ist zu eng gefasst. Ja? Also wir müssen uns etwas weitere Begriffe erlauben in der Wissenschaft, die eben nicht nur alles zur Maschine machen. Das heißt nicht, dass wir esoterisch werden, weil, wie ich gesagt habe vorher, dass diese Erklärungen immer noch natürliche Erklärungen sein müssen. Also wir können nicht sagen, da gibt es irgendwelche Geister, also Wissenschaftler, ja, die Phänomene schaffen. Ja, das geht nicht, weil das ist etwas, darauf verpflichtet man sich, wenn man Wissenschaftler wird, dass man das eben nicht tut. Ja, das ist ja genau der Zweck von der Wissenschaft, ist zu versuchen, die Welt rational vielleicht oder mit natürlichen Erklärungen zu erklären, aber das ist eine lange Diskussion. Was ist natürlich?
Okay, halt, stopp. Bevor wir jetzt das Gelaber darum vertiefen, was nun Wissenschaft soll und was nicht, müssen wir vielleicht erstmal ein paar Grundlagen klären. Also kommt hier der Crashkurs. Wissenschaftsgeschichte. Leute, habt ihr euch jemals gefragt, seit wann es Wissenschaft gibt? Also so richtig, ne? Seit wann Menschen versuchen, die Welt zu verstehen? Viele würden jetzt wahrscheinlich sagen, seit Galileo oder Newton, aber Digga, das ging schon viel früher los. Wissenschaft ist von Dinge genauso alt wie die Menschheit selbst. Schon vor 4000 Jahren haben Hochkulturen wie die Ägypter, Mesopotamier oder Chinesen den Himmel beobachtet, Kalender entwickelt, Medizin ausprobiert. Aber damals war das nicht so diese harte Wissenschaft, die wir heute kennen. Das war auch immer mit Mythen, mit Glauben und mit Beobachtungen vermischt. Astrologie? Das war die OG-Astronomie. Die Leute haben nicht nur die Sterne studiert, sondern darin auch göttliche Zeichen gesucht. Also waren Wissenschaft und Glaube immer eins. Auch die alten Griechen dachten so. Aristoteles, Platon, die wollten Ordnung in dem vermeintlichen Chaos finden. Aber immer mit der Annahme, alles hat einen höheren Sinn. Auch im Mittelalter diente die Wissenschaft dem Westen, vor allem der Kirche, ne? Die entschied aber auch, welche Ideen erlaubt waren. Währenddessen gab es im islamischen goldenen Zeitalter richtig krasse Fortschritte in Mathe, Medizin, Optik. Die Gelehrten haben antikes Wissen bewahrt und weiterentwickelt. So, aber dann kam der große Bruch, die sogenannte kopernikanische Wende. What's that? Fragt ihr euch. Ja, also bis ins Mittelalter dachten die Leute, die Erde ist der Mittelpunkt des Universums. Das war safe, ne? Das hat ja auch die Kirche so gelehrt. So, dann kamen aber Kopernikus und Galileo und die haben gesagt, sorry Leute, aber nein, die Erde kreist um die Sonne. Ciao, abo, das war ein mieser Skandal, Ketzerei auf andere Level, weil das eine krasse Verschiebung war. Plötzlich war der Mensch nicht mehr das Zentrum von allem, sondern nur ein kleiner Punkt in einem riesigen Kosmos. Und das war erst der Anfang. Dann kam noch die Aufklärung und die Leute meinten ab jetzt, wir brauchen keine göttlichen Erklärungen mehr. Nur das zählt, was wir messen, berechnen und experimentell beweisen können. So, und das war der Moment, wo Wissenschaft und Glaube wirklich getrennt wurden. Wissenschaft wurde nüchtern, rational und das war das neue Weltbild. Ja, Newton hat das Universum beschrieben wie eine riesige Uhr. Berechenbar, vorhersehbar, mechanisch. Und das hat erstmal super funktioniert. Aber jetzt wird's interessant, denn jetzt bekommt dieses mechanistische Weltbild langsam aber sicher einen Relaunch, okay? Erstmal kommt Softlaunch durch Cousin Einstein. Der hat nämlich gezeigt, dass unsere Vorstellung von den Naturgesetzen, wie zum Beispiel unsere Vorstellung von Raum und Zeit, völliger Bullshit sind, okay? Er hat erstmal gezeigt, dass Raum und Zeit nicht absolut sind. Das heißt, also, wie kann man sich das vorstellen? Stell dich vor, das Universum ist ein Trampolin. Da legt man jetzt eine schwere Kugel drauf und dann verformt sich das Gewebe und dann legt man noch eine kleinere Kugel dazu und die rollt automatisch zur größeren Kugel. Das ist Gravitation. Nicht irgendeine unsichtbare Kraft, sondern eine Krümmung von Raum und Zeit. Und Zeit, fragt ihr euch, wie wird Zeit gekrümmt? Also die vergeht unterschiedlich, je nachdem, wo man ist und wie schnell man sich bewegt. Wenn man zum Beispiel mit fast Lichtgeschwindigkeit durch das Universum fliegt, ja, dann vergeht die Zeit für einen langsamer als für jemanden auf der Erde. Das heißt, wenn jetzt ein Astronaut nach einem kurzen Trip zurück auf die Erde kommen würde, dann sind für ihn vielleicht 5 Jahre vergangen, während auf der Erde Jahrhunderte vergangen sind. Oder wenn ihr euch in der Nähe eines schwarzen Loches bewegt, dann vergeht für euch die Zeit viel langsamer als für jemanden auf der Erde. Das ist relative Zeit und Raum. Okay, das war schon mal crazy. Aber es wurde noch viel verrückter, denn dann kam der harte Cut, dann kam der Paradigmenwechsel, der alles verändert hat. Ja, das war ein neues Weltbild in der Wissenschaft, in der Physik. Das Problem ist aber, dass dieser Paradigmenwechsel, diese Erkenntnisse, von denen ich gleich euch erzählen werde, den Großteil der Gesellschaft nie erreicht haben, denn wir laufen eigentlich immer noch mit diesem mechanistischen, veralteten Weltbild rum. Also, was ist passiert? Bis jetzt nahm man in der klassischen Physik an, dass Teilchen wie kleine Billardkugeln sind oder sich verhalten, ja, aber die Quantenphysik kam und die hat gezeigt, dass Teilchen eigentlich gar nicht richtig existieren. Also sie sind Welle und Teilchen zugleich, sie können sich in der Zeit zurückdrehen, sie können über Lichtjahre hinweg verbunden sein, wenn man sie vorher verschränkt zum Beispiel. Wenn man eins misst, dann verändert sich das andere instantan und es ist so, als könnten sie wie magisch telepathieren, ja? Einstein selbst hat das spukhafte Fernwirkung genannt, weil er es so abgefuckt fand. So, und jetzt das Heftigste. Ein Teilchen entscheidet sich erst, wo es ist, wenn man es misst. Okay? Ciao, ich weiß. Das sprengt alles, was wir über eine berechenbare, vorhersehbare Welt dachten. Die Physiker waren komplett lost und die Wahrheit ist, bis heute verstehen wir viele dieser Dinge nicht wirklich. So, jetzt kommt aber das Finale, okay? Das Allerschlimmste. Seid ihr bereit? Ja? Okay. Alles, was wir sehen, anfassen, messen können, ja? Planeten, Sterne, Galaxien, uns selbst, macht nur 5% des Universums aus. Der Rest? Dunkle Materie und dunkle Energie. Also 95% von allem, was existiert, sind für uns unsichtbar und unerklärlich. Wir wissen nicht, was das ist. Wir wissen nur, dass es da ist, weil es das Universum irgendwie zusammenhält. Und das heißt, wir haben keine Ahnung, woraus das Universum eigentlich besteht. Also wissen wir basically nichts. Und wenn selbst die härteste Wissenschaft an ihre Grenzen kommt, wo bleibt dann unser Wissen über das, was nicht messbar ist? Vielleicht waren Wissenschaft und Glaube nie echte Gegensätze. Vielleicht ist unser ganzes Weltbild einfach nur eine begrenzte Perspektive. Und genau hier setzt auch die Kritik meines Gastes Yogi an. Wissenschaft braucht einen ganzheitlicheren Ansatz. Einen, der bereit ist, die größten Fragen unserer Existenz neu zu stellen.
Damals sind diese Uhrwerke plötzlich aufgekommen. Also jede Stadt hat irgendwo, meistens in der Kathedrale oder sowas, in einem öffentlichen Raum ein Uhrwerk gehabt, das nicht nur die Zeit angezeigt hat, sondern auch zum Beispiel die Planeten, wo die stehen. Und dann ist die Idee daraus entstanden, dass die ganze Welt wie ein Uhrwerk funktionieren könnte. Ja? Das war jetzt vor 400 Jahren und heute haben wir die gleiche Idee, außer dass wir vom Uhrwerk zum Computer evolviert sind in der Technologie. Und wir glauben immer, unsere letzte und neueste Technologie, das ist eine Metapher eigentlich für die Welt. Und heute denken sehr viele Leute, dass Computer eine Metapher sind für die Welt, dass alles eine Berechnung ist. Ja? Und wenn ich sage, ein mechanistisches Weltbild, ist es genau diese Idee, dass die Welt funktioniert wie eine Maschine. Und die Leute sich sagen, es muss alles erklärbar sein. Und das hat dann ganz komische Konsequenzen, wie zum Beispiel, dass wir glauben, dass diese sogenannte künstliche Intelligenz in dem Sinn intelligent ist wie wir. Und das ist fundamental verschieden. Also die Intelligenz eines Lebewesens und die sogenannte Intelligenz eines Algorithmus ist etwas komplett Verschiedenes. Das haben wir total aus den Augen verloren, weil wir halt alle Lebewesen, alles in der Natur, unsere ganze Gesellschaft, auch uns selbst als Mechanismus betrachten. Also diese ganze Selbstoptimierung, die wir heutzutage haben, ist ein Abbild von dieser Idee, dass wir selber Maschinen sind auch. Ja? Und das ist etwas, das ist sehr nützlich in der Wissenschaft, methodisch, aber es ist auch sehr schädlich als Weltbild, finde ich. Weil es führt zur Ausnutzung von Ressourcen, zur Übernutzung der Erde, zu einem völlig egoistischen und vereinfachten Weltbild. Ja, die Welt ist viel komplexer.
Genau, also was würdest du dann für ein anderes Bild als Alternative vorschlagen? Also weg vom Uhrwerk hin zum...
Also Metaphern sind ein zweischneidiges Schwert. Wir brauchen Metaphern immer, um zu... über etwas Neues nachzudenken. Wenn du dir das überlegst, wenn wir etwas noch nicht kennen, wie reden wir dann darüber oder wie denken wir darüber? Wir müssen eine Analogie finden irgendwie aus dem, das wir schon kennen. Das heißt, diese Metaphern sind ein sehr wichtiges Tool. Aber wenn das Modell von der Welt plötzlich zur Welt selber wird, dann ist es gefährlich, weil wir leben dann plötzlich in unserem Modell statt in der wirklichen Welt. Mhm. Ja? Und das ist genau das, was jetzt im Moment passiert. Die Welt ist nicht mehr nur wie eine Maschine. Es ist nicht mehr nur nützlich, die Welt wie eine Maschine zu behandeln, sondern es ist eine Maschine. Die Welt ist eine Maschine. Und ich glaube nicht, dass wir das ersetzen sollten durch irgendeine andere Metapher, weil die Welt ist die Welt. Die ist wie nichts anderes. Ja? Und wir können die Welt auch nicht komplett erklären. Das ist wahrscheinlich nicht möglich, weil wir sind ja limitierte Wesen. Ja?
Statt die Welt weg vom Uhrwerk hin zu einer neuen Metapher zu ersetzen, plädiert Yogi also dafür, die Welt als das zu akzeptieren, was sie ist. Ein unbegreiflich komplexes und letztlich unerklärbares Ganzes.
Das ist ja auch ein Grund, warum ich mit dir sprechen wollte. Du bist Wissenschaftsphilosoph und Systembiologe. Was würdest du sagen? Wie wird Wissenschaft in den Augen von Laien falsch verstanden?
Also heutzutage haben wir vor allem eine sehr instrumentalisierte Ansicht der Wissenschaft. Der Zweck der Wissenschaft ist es, Technologie zu produzieren. Während traditionell die Rolle der Akademie, der Philosophie und der Wissenschaft zusammen war, die Welt besser zu verstehen. Dass wir die Welt verstehen, beinhaltet auch, dass wir uns selbst besser verstehen müssen, weil wir können unser Verhältnis zur Welt nicht verstehen, wenn wir uns selbst nicht verstehen. Das ist der philosophische Aspekt, den man nie von der Wissenschaft trennen sollte.
Hier vielleicht noch mal eine kurze Erklärung bzw. ein Abgleich von damals und heute. Wir befinden uns im sogenannten Anthropozän, das Zeitalter des Menschen. Also die Spezies Mensch mit all seinen technischen Mitteln ist eine Naturgewalt. Durch unser Handeln verändern wir die Welt, die Natur so tiefgreifend, wie es zuvor vielleicht nur Naturereignisse wie zum Beispiel Eiszeiten oder Kometen getan haben, siehe Klimakrise. Gleichzeitig aber betrachten wir uns als separat von der Natur. Dass wir aber Teil der Natur sind und ohne unsere Umwelt nicht existieren können, sollte für unser Weltbild zentral sein, findet Yogi.
Den Bezug zur Welt haben wir ein bisschen verloren. Das sieht man auch in der Politik, in all diesen postfaktischen Alternative Facts, wie sagt man auf Deutsch. Ja, ja. Und wir haben das Gefühl, wir können uns irgendeine Welt erfinden und dass die Welt sich kümmert um das, was wir von der Welt denken. Ja? Und wir haben so einen gewissen Realitätsverlust, dass wir uns selbst massiv überschätzen. Ja? Und deshalb ist es so wichtig, dass wir dieses Verhältnis zwischen uns und der Welt besser verstehen. Und das ist, was die Philosophie und die Wissenschaft zusammen, also die Grundlagenforschung, tun sollen.
Also du sagst sozusagen, die Philosophie fehlt in der heutigen modernen Wissenschaft zunehmend.
Genau.
Also sozusagen das Streben nach der Erkenntnis unserer selbst, wenn ich das richtig verstanden habe. Man nimmt sich selbst als Subjekt in der Wissenschaft raus, wobei das eigentlich gar nicht möglich ist, sich rauszunehmen, weil wir ja Teil des Ganzen sind und sozusagen nicht irgendein Experiment, sage ich mal, einfach in einem Vakuum durchführen können, ohne das große Ganze dabei zu missachten. Und was ich aber eben gerade damit auch meinte, mit der Frage nach, wie Laien Wissenschaft vielleicht falsch verstehen könnten, ist, also wenn wir jetzt von der Mainstream-Gesellschaft mal sprechen, ist, dass man ja heute denkt, dass Wissenschaft gleichgesetzt wird mit absoluter Wahrheit.
Ja, ne? Ja.
Aber dabei sind ja Zweifel und Skepsis ja eigentlich grundlegend für die moderne Wissenschaft.
Das ist ein grundlegendes Missverständnis. Wer absolutes Wissen will, muss absoluten Glauben suchen und nicht die Wissenschaft. Die Wissenschaft ist selbstkritisch. Was wir nicht verstehen, ist, dass die Wissenschaft ist eine Methode, die Wissenschaft ist ein Prozess.
Also ich bin keine Wissenschaftlerin, deshalb hier nochmal kurz, wie ich die wissenschaftliche Methode verstehe. Erstens beobachten. Ah, das ist ja interessant. Zweitens Frage stellen. Warum ist das so? Drittens Hypothese aufstellen. Vielleicht ist es so, weil... Und dann testet man das Ganze durch Experimente. Die gesammelten Daten werden analysiert, eine Schlussfolgerung gezogen und von anderen WissenschaftlerInnen überprüft. So, am Ende wird das Ergebnis dann veröffentlicht. So, und das Ding dabei ist jetzt aber, dass Wissenschaft keine absoluten Wahrheiten liefern kann. Sie ist keine abschließende Sammlung von unveränderlichen Wahrheiten. Jede Theorie kann durch neue Erkenntnisse widerlegt werden. Also ist Wissenschaft eher so... Ja, was wie ein Werkzeug, um der Wahrheit näher zu kommen, ohne je vollständige Gewissheit zu beanspruchen.
Wie bei der Evolution kann man sich das vorstellen. Ich bin Evolutionsbiologe. In der Evolution gibt es Tiere, Spezies und die passen sich an die Umwelt an. Und das ist, was das Wissen in der Wissenschaft macht. Ja? Durch die wissenschaftliche Methode passt sich unser Wissen an die Welt an. Und wir können das aussortieren, was eben nicht zutrifft, von dem, was zutrifft. Wir können so falsche Ansichten, Aberglauben aus unserem Wissen entfernen. Ja? Aber das ist ein Prozess, der, weil wir halt limitierte Wesen sind und die Welt nie komplett verstehen werden, der hört nie auf. Und der hängt natürlich auch sehr von der Situation ab, in der wir uns befinden, als Individuen, als Gesellschaft, als Menschheit, als Ganzes. Wir können nicht aus unseren Köpfen raus, das ist ja ganz offensichtlich. Jetzt heißt es aber nicht, dass alles relativ ist und dass jeder seine eigene Meinung haben kann über die Welt und die einfach zutrifft, sondern es ist eine Begegnung der Menschheit mit der Wirklichkeit. Wir haben keine Kontrolle über unsere Wirklichkeit. Ja? Das sollte jedem klar sein. Aber gleichzeitig müssen wir auch zugeben, dass es die absolute Wahrheit nicht gibt. Was heißt das überhaupt? Ja? Wir sind ja Menschen. Für uns gibt es eine menschliche Wahrheit. Ja? Wenn wir jetzt einen Delfin fragen würden, wie sieht der die Welt, der hätte eine andere Wahrheit oder ein Alien. Außerirdische, die kommen, weil die eine andere Geschichte haben, einen anderen Kontext.
Das heißt, dass sozusagen Wirklichkeit Wahrheit schafft, der Kontext auch immer eine Wahrheit schafft, aber das bedeutet im Umkehrschluss für mich ja auch, dass Wissenschaft immer nur ein Abbild der Zeit ist. Mhm. Und man ja vor 500 Jahren sich die Welt auch grundlegend anders vorgestellt hat als heute. Aber zum mechanistischen Weltbild wollte ich eigentlich noch mal hinaus. Mir fallen da so Namen ein wie Newton, ja? In den heutigen Köpfen hängen wir immer noch fest in diesem mechanistischen Weltbild, jetzt immer aus der Physik gesprochen, also auch wie ich sozusagen in der Schule die Wirklichkeit oder die Natur verstanden habe, es war auch wirklich wie so ein Zahnrad, aber weniger ganzheitlich und vor allem sind die ganzen Erkenntnisse der Quantenphysik bzw. der Quantentheorie und der Quantenmechanik gar nicht kolportiert worden in die Allgemeinbildung. Und die haben ja auch nochmal unsere Vorstellung von der Realität komplett über Bord geworfen. Ich weiß, du bist Biologe, aber der Paradigmenwechsel, der mit der Quantenphysik einhergegangen ist, warum glaubst du, wurde das nicht kolportiert in die Allgemeinbildung?
Weil wir das nicht verstehen, philosophisch. Es gibt so viele verschiedene Interpretationen, was diese Quantenphysik eigentlich bedeutet. Quantenphysik ist eine Theorie, die sehr präzise Voraussagen macht und sehr hilft, Experimente zu machen oder gewisse Effekte vorauszusagen, die im Bereich des sehr Kleinen passieren. Es ist jedoch sehr schwierig, philosophisch zu verstehen, was es uns aussagt über die Realität. Als Biologe bin ich da etwas voreingenommen, aber ich würde sagen, es hat sehr wenig Einfluss auf das, was auf unserer Ebene passiert. Ich liebe einen Philosophen der Biologie namens William Wimsatt und der schreibt, wenn in deiner Philosophie dein Partner weniger Realität hat als ein Quark, ein fundamentales Teilchen der Physik, dann ist etwas falsch mit deiner Philosophie, nicht mit deinem Partner. Und ich finde das unglaublich schön, das Bild. Es gibt Realitäten auf verschiedenen Ebenen und ich bin als Biologe natürlich da auf einer anderen Ebene beschäftigt. Und auf der Ebene von der Biologie ist es vor allem die Komplexität, die ein anderes Weltbild schafft, das auch noch nicht durchgedrungen ist, weil die Grundeinsicht der Komplexität ist, dass wir die Welt nicht kontrollieren können. Dass, wenn wir die Welt manipulieren, ein komplexes System manipulieren, es immer Nebeneffekte gibt, die nicht gewollt sind, nicht geplant sind, die wir nicht voraussagen können und die wir ganz grundsätzlich nicht voraussagen können. Also wir müssen leben mit einer Realität, in der wir nicht 100% die Kontrolle haben. Und das ist eine philosophische Einsicht, die natürlich niemand wahrhaben will heutzutage. Also der Fortschritt ist ja so wahnsinnig groß gewesen, nicht nur in der Physik, sondern in der Biologie, vor allem in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, dass wir sehr viel größere Kontrolle erlangt haben. Und jetzt haben wir das Gefühl, wir haben quasi Allmächtigkeit erreicht. Und das ist eine sehr gefährliche Überschätzung, die jetzt all diese negativen Auswirkungen hat. Das Artensterben, der Klimawandel, das sind alles Eingriffe, die wir gemacht haben als Zivilisation, die außer Kontrolle geraten, weil unsere Welt komplex ist.
Ja, krass eigentlich, oder? Leute, seit über 100 Jahren wissen wir, dass die Welt komplett anders funktioniert, als wir dachten. Und trotzdem hängen die meisten von uns noch in so einem veralteten Weltbild Newton-Mode fest. Das ist so, als wenn man heute Nachrichten sieht aus den 90ern und denkt, das wäre aktuell. Leute, das ist verheerend. Denn selbst wenn man Quantenphysik nicht komplett versteht, dann hätte man doch zumindest checken können. Realität ist nicht fix. Ursache und Wirkung sind nicht immer logisch. Und unser altes Weltbild war einfach Trash. Aber diese Erkenntnisse wurden nie wirklich in den Mainstream gebracht. Stattdessen leben wir weiter in einer Illusion, einer berechenbaren, linearen Welt, obwohl die Wissenschaft längst bewiesen hat, dass das Quatsch ist. Und da frage ich mich schon, ist das jetzt einfach nur Faulheit gewesen oder steckt da vielleicht mehr dahinter? Also nehmen wir jetzt mal an, die breite Masse würde checken, dass die Realität viel flexibler ist, als uns erzählt wird. Na, jetzt einfach mal so ganz allgemein formuliert. Was hätte das für Konsequenzen? Wer hätte dann eigentlich noch die Kontrolle über eine objektive Wahrheit, in Anführungszeichen? Ne? Und ja, da wird es jetzt ein bisschen politisch, denn wenn Menschen verstehen würden, dass ihre Wahrnehmung Realität formt, dass das, was wir für gegeben halten, vielleicht gar nicht so fest ist, wie wir dachten, was würde das für bestehende Machtstrukturen bedeuten? Apropos Machtstrukturen, hier nochmal ein bisschen was über Yogi als Person bzw. als Wissenschaftler, der dem universitären bzw. dem herkömmlichen Wissenschaftsbetrieb den Rücken gekehrt hat.
Also konkret hat das etwas mit meiner Lebensgeschichte zu tun. Ich habe nicht die Wissenschaft freiwillig erstmal verlassen, sondern wurde damals aus der Wissenschaft ausgestoßen, mehr oder weniger. Aber habe mich dann damit abgefunden und eigentlich war das ein ganz gutes Ding. Also ich habe ein Institut geleitet hier in Österreich und ich habe mich dann da getrennt unter sehr unfeinen Umständen von dem Institut und dann war ich erstmal auf der Suche nach einem neuen akademischen Job, aber habe dann gemerkt, dass es gar nicht ist, was ich will, weil die Forschung, die ich damals machen wollte, und das ist dann das Ausschlaggebende, dass ich als freier Akademiker die Forschung betreiben kann, die eben sehr schwierig zu finanzieren ist in diesem Wissenschaftssystem. Was wir im Moment haben, ist ein sehr marktwirtschaftlich organisiertes System, das sehr kurzfristig auf einen Zeitrahmen von 3 bis 5 Jahren, würde ich sagen, Resultate liefern muss, die man in einer Statistik dann erwähnen kann und abhaken kann. Und was die Grundlagenforschung grundsätzlich macht, ist, Dinge herauszufinden, die nicht voraussagbar sind. Ja, also wir haben mit dieser Mentalität, dass wir eigentlich unsere Forschung für die nächsten paar Jahre strikt voraussagen müssen, schon mal ein Problem, weil dann wird ja nichts mehr Interessantes entdeckt. Ja, es ist viel zu kurzfristig erstens und zweitens die Idee, dass man voraussagen soll, was man entdeckt, ist ja völlig absurd. Ja, man muss eigentlich in den blauen Himmel hinein forschen, ja, und in der Grundlagenforschung. Und es ist einfach sehr stark einschränkend. Ja, man muss dann Probleme angehen, die man einfach lösen kann. Ja, das ist eigentlich das Prinzip. Und die schwierigen Probleme, die wir heute haben, grundsätzliche Probleme, die sehr philosophisch auch sind, werden nicht mehr angegangen.
Ja, das zeigt, wie stark unser Wissenschaftssystem auf kurzfristige Ergebnisse und Sicherheit fixiert ist. Aber echte Durchbrüche brauchen Freiraum für das Unvorhersehbare und Mut, das Risiko einzugehen, etwas völlig Neues zu denken, ob in der Wissenschaft oder Kunst.
Und früher war das anders? Also in der Antike war die Philosophie ja verflochten
genau,
mit der
Wissenschaft. Genau, also etwas, das ich ganz klar sagen muss, ist früher, und das ist noch nicht lange her, war das ein sehr elitärer Club von weißen Männern, die sowohl westliche Philosophie als auch die darauf bestehende Wissenschaft betrieben hat. Das ist auch nicht gut. Also das war quasi eine Aristokratie des Wissens, ja, bis vor kurzem noch, also bis spät ins 20. Jahrhundert hinein. Es war nicht früher alles besser. Es waren andere Probleme da. Was passiert ist, ist, dass viele gute Dinge geschehen sind im akademischen Betrieb, aber wir durch dieses extreme marktwirtschaftliche Denken im Moment, diesen Produktionswahn ganz spezifisch, uns in eine Ecke manövriert haben, aus der wir jetzt nicht mehr herauskommen. Ja. Wieder ein Nebeneffekt von der Planung, die wir überhaupt nicht haben wollten. Das ist genau wieder so ein komplexes System und ein Effekt, mit dem wir jetzt umgehen müssen und für den wir keine Lösungen haben eigentlich.
Und was würdest du sagen, was für konkrete alternative Denkansätze wären dann nötig?
Also ich persönlich finde, wir müssen erst einmal realisieren als Menschheit, dass die meisten von unseren Problemen philosophischer Natur sind im Moment. Es hat alles, was wir im Moment erleben, etwas damit zu tun mit unserer Einstellung gegenüber unserer Welt, wie wir uns sehen und die Welt sehen und unser Verhältnis zwischen diesen Zweien. Und das ist nicht die Aufgabe der Wissenschaft, dieses Problem zu lösen. Das ist ein ethisches Problem. Und es ist ein Problem unseres eigenen Narrativs, unserer Geschichte, unserer Einstellung zur Welt. Und das ist außerhalb der Wissenschaft. Die Wissenschaft arbeitet im Kontext von diesen Fragen. Ja? Und man kann keine Wissenschaft ohne diesen Kontext betreiben. Der Kontext ist immer da, auch wenn viele Wissenschaftler den einfach ausschließen wollen und das nicht sehen wollen.
Was Yogi hier beschreibt, ist ein krasses Paradox. Die Wissenschaft, die eigentlich die größten Fragen unserer Existenz beantworten und die Welt besser machen soll, steckt in einem System fest, das auf Konkurrenz, kurzfristige Ergebnisse und Produktionswahn setzt. Wir erwarten von ihr, globale Krisen zu lösen, aber gleichzeitig entziehen wir ihr die Freiheit, die großen, riskanten Fragen zu stellen. Die Fragen, die wirklich zählen. So, und jetzt kommt das Entscheidende. Viele der Probleme, mit denen wir kämpfen, sind gar nicht wissenschaftlicher Natur, sondern philosophisch und ethisch. Also geht es eher darum, wie wir die Welt sehen, wie wir uns selbst in ihr verstehen und welches Verhältnis wir zu ihr haben. Das ist die wahre Krise und die liegt außerhalb der Wissenschaft. Doch genau hier müssen wir ansetzen, wenn wir wirklich etwas verändern wollen.
Es gibt auch ein schönes Zitat von einem Philosophen namens Daniel Dennett, der sagt, dass es keine Wissenschaft gibt ohne Metaphysik, sondern dass es nur Wissenschaft gibt, die ihre Metaphysik nicht an Bord genommen hat.
Das musst du nochmal übersetzen für Leute, die jetzt nicht wissen, was du mit Metaphysik meinst.
Metaphysik war einfach das Buch von Aristoteles, das nach der Physik kam. Erst einmal Meta im Griechisch heißt nach. Aber Metaphysik, heutzutage würde ich sagen, hat es einen schlechten Ruf. Aber es sind diese Ideen, die halt philosophisch sind, die hinter der wissenschaftlichen Arbeit stehen. Und es steht hinter jeder wissenschaftlichen Arbeit eine Philosophie, die nicht empirisch einfach durch Experimente belegbar ist. Es ist eine Einstellung zur Welt. Ja.
Ist das dein Gott vielleicht auch?
Also, jetzt komme ich zu dem Punkt, wo ich sage, ich bin überzeugter Atheist. Ich glaube nicht, dass man eine übernatürliche Vorstellung braucht, sondern es geht um eine Sinngebung, sagen wir es einmal so. Ja? Also es ist nicht die Aufgabe der Wissenschaft, sinngebend zu sein, sondern es ist die Aufgabe der Wissenschaft, die Sinngebung zu unterstützen. Ja? Weil wir halt keine Maschinen sind, ist der Sinn für mich als Humanist den wir uns selber schaffen. Es gibt keinen Sinn des Lebens, es gibt Sinn im Leben für mich. Das heißt, wenn du ein sinnvolles Leben führst, dann hast du ein Narrativ, eine Geschichte, die du über dich selber erzählen kannst, die dein Leben eben sinnvoll macht. Und diese Art von Geschichte ist natürlich nicht wissenschaftlich. Ja?
Genau, aber wir sprechen ja eigentlich die ganze Zeit darüber, dass wir in der Wissenschaft nicht weiterkommen unbedingt und uns vor massiven globalen Herausforderungen bzw. Krisen gegenübergestellt sehen. Und du bezweifelst, dass wir das mit der aktuellen Art, wie wir Wissenschaft betreiben, bewältigen können, weil da die Philosophie fehlt. Und für mich ist Gott synonymhaft nicht unbedingt für den monotheistischen Gottesglauben unbedingt verwendet, sondern es geht eigentlich um Glauben im übertragenen Sinne. Also das heißt, was ist deine Philosophie? Was ist die Ethik dahinter? Was ist das Narrativ? Was ist dein Kontext? Was ist vielleicht auch Spiritualität? Und ich habe immer das Gefühl, und deswegen war ich auch so motiviert, diesen Podcast zu machen, dass man Gott oder Spiritualität immer gleichsetzt mit, das ist irrational, das ist esoterik, das ist nicht wissenschaftlich. Und genau diesen Zugang möchte ich aber wieder schaffen, zu sagen, naja, übernatürlich, den Begriff finde ich schon total schwierig, weil es gibt keine Übernatur, es gibt nur die Natur. Und das, was wir nicht verstehen, das bezeichnen wir als Übernatur. Aber es gibt nur die eine Natur und wir versuchen als Menschen sie zu verstehen und sind da halt eingeschränkt massiv, weil wir eben nur begrenzte Werkzeuge haben. So, das heißt für mich, wenn man heute darüber spricht, dass unerklärliche Phänomene vielleicht als etwas Übernatürliches abgetan werden, dann heißt es für mich eigentlich nur, das ist nicht übernatürlich, sondern das ist Teil der Realität, die wir noch gar nicht verstehen. Und über die Wissenschaft nähern wir uns diesen Themen immer weiter an und finden vielleicht idealerweise wieder einen ganzheitlicheren Ansatz. Das wäre jetzt nämlich auch meine Frage, weil wenn wir jetzt darüber sprechen, was haben wir gerade für Probleme eben in dem Wissenschaftsbetrieb? Was denkst du, welche Rolle könnte Spiritualität bzw. ein erneuertes Verständnis von Glauben in der Wissenschaft spielen, um unser Denken zu erweitern und einen tief hergehenden Wandel herbeizuführen, der uns befähigt, globale Herausforderungen unserer Zeit zu bewältigen?
Was ich als überzeugter Atheist da sagen würde, ich würde es Philosophie nennen, aber das ist auch eine Frage der Wortfindung. Und das, was wir brauchen, ist Kontext. Ja, also wir Wissenschaft, wir müssen die Limiten der Wissenschaft sehen. Und der Kontext, was du spirituell nennst, ist das Sinngebende, glaube ich, oder? Das ist eine Frage an dich.
Genau, also das ist weg von der Maschine hin. Also du hast, wenn ich dich raushöre, verstehe ich immer wieder, du begreifst die Welt als Ganzes, als ein zusammenhängendes System und nichts kann losgelöst voneinander irgendwo geschehen. Und wenn man das irgendwie übersetzt in spirituelle oder beziehungsweise übersetzt in einen Glaubenskontext, dann ist das eine höchst spirituelle Aussage, die du da triffst, ja? Weil der Glaube oder Religion, monotheistische Religion, mehr oder weniger ja eigentlich das Gleiche statuieren, ne? Dass wir eigentlich alle zusammenhängen miteinander und dass nichts voneinander losgelöst und unabhängig voneinander geschieht.
Das ist wichtig. Und was auch wichtig ist, ist, dass unser Verhältnis mit der Welt unsere Subjektivität auch beinhaltet. Und diese Subjektivität ist sehr schwer wissenschaftlich zu erfassen. Ja, das ist,
erklär das nochmal. Du hast gerade was Wichtiges gesagt.
Die Methode der Wissenschaft ist ja, dieses Subjektive auszuschalten. Und das schafft dann dieses Auseinanderdriften vom Subjektiven, vom Spirituellen und der Realität. Ja, die Welt erscheint uns dann plötzlich sehr kalt und kümmert sich nicht um uns und ist sehr groß und wir sind sehr klein und das ist sehr verängstigend. Was ich dagegen halten würde, ist, dass alles unser Wissen ja aus unserer Interaktion mit der Welt entsteht überhaupt. Ja? Also alles wissenschaftliche Wissen, das wir heute haben, ist aus irgendwelcher Interaktion von irgendwelchen Menschen mit der Realität entstanden. Das heißt, wir sind auf eine gewisse Art und Weise im Zentrum, nicht des Universums, sondern unseres eigenen Wissens. Wir stecken da in der Mitte drin. Und wenn wir nicht mehr wissen, wo wir da stehen oder sitzen oder liegen, dann verlieren wir die Orientierung komplett. Und das ist genau etwas, was ich jetzt als, wie du sagst, spirituelle Aufgabe sehe, wie ich sagen würde, als philosophische Aufgabe. Und da kommt die Frage, warum? Ja, also früher in der Naturphilosophie war getrieben durch die Frage, warum geschieht etwas? Also Aristoteles ganz besonders hat immer gesagt, die Wissenschaft, die hat zum Ziel die Erklärung der Welt, all die Warum-Fragen, die wir haben, ja. Und heutzutage mit dieser mechanistischen Wissenschaft haben wir uns sehr fokussiert auf Wie-Fragen. Wie geschieht etwas? Nicht warum geschieht etwas? Und wir haben uns sehr eingeschränkt, weil diese Warum-Fragen halt immer sehr schwierig oder überhaupt nicht zu beantworten sind und zweitens immer diese subjektive Dimension haben. Um etwas zu erklären, warum das so ist, hat immer irgendwas mit dir selber zu tun. Die Erklärung, die du da akzeptierst, ist sehr persönlich. Und das ist etwas, worauf wir uns wieder konzentrieren sollten. Zum Beispiel Technologieentwicklung. Wir entwickeln jetzt Algorithmen der künstlichen Intelligenz, die machen individuelle Filme und Serien für uns und die können wir gar nicht mehr teilen mit anderen Leuten. Wir können uns in unserer eigenen kleinen Welt dann bewegen. Und da fragen wir uns nicht, warum machen wir das? Wenn wir uns fragen würden für eine Sekunde, warum machen wir das, würden wir das gar nicht machen. Ja, und das ist genau ein großer Teil von dem, was sich verändern sollte, ist, dass wir uns vermehrt fragen, warum machen wir etwas und dann viele Dinge gar nicht mehr tun, die wir jetzt tun.
Leute, es folgt jetzt eine lange Diskussion mit Yogi. Haltet bitte durch, ich verspreche, es lohnt sich. Yogi zeigt hier nämlich auf, wie Wissenschaft, Philosophie und Spiritualität nicht nur zusammengehören, sondern zusammengedacht werden müssen und warum die größten Krisen unserer Zeit letztlich auch eine Krise unseres Denkens und unserer Erzählungen sind. Vom Silicon Valley-Mythos, in dem Jeff Bezos und Elon Musk eine technologische Erlösung versprechen, bis hin zur Frage, ob wir unser Bewusstsein tatsächlich hochladen können. Dieses Gespräch wird auf jeden Fall euren Blick auf die Welt verändern.
Erstens einmal gibt es auch ein schönes Beispiel auf Bali, wo Komplexitätsforscher vom Santa Fe Institut untersucht haben, wie der Reisanbau geregelt wurde durch eine jährliche Prozession und ein Ritual in einem Tempel, das eben die verschiedenen Anbauflächen zugeteilt hat und das überhaupt nicht wissenschaftlich war oder auf irgendwelchem ökologischen Wissen basiert war, aber sehr nachhaltig auf die Landwirtschaft gewirkt hat von der Insel. Und als es dann ersetzt wurde durch Überdüngung und industrielle Produktion von Reis, das hat sehr schwere Nebeneffekte ausgelöst. Das heißt, diese Kultur hatte intuitiv und wahrscheinlich durch evolutionäre Prozesse der kulturellen Evolution, die wir überhaupt noch nicht gut verstehen, sich angepasst an die Umwelt, ohne ein explizites wissenschaftliches Wissen zu haben. Das geschieht in der Evolution ja die ganze Zeit außerhalb unseres menschlichen Bereichs. Tiere passen sich ja auch an, ohne irgendwie zu wissen, was sie da tun. Das Problem ist nicht ein Glaube, sondern ein Dogma. Ja? Also wenn zum Beispiel jemand sehr dogmatisch glaubt und sich wissenschaftlich betätigt und die wissenschaftliche Arbeit beeinflusst wird durch das Dogma, dann ist das eine schlechte Sache. Wenn jetzt aber, wie viele meiner Kollegen, Leute spirituelle Glauben haben für verschiedenste Art und diese unterscheiden können, ist es gut, wenn diese spirituellen Praktiken die Fragestellung beeinflusst, auch teilweise gut beeinflusst. Das heißt, die Leute stellen bessere Fragen.
Inwiefern sind die Fragen besser?
Also wenn jemand zum Beispiel durch seinen Glauben altruistisch schon mal eingestellt ist und nicht nur gegenüber Menschen, sondern sagt, wir brauchen das ganze ökologische Netzwerk, die anderen Wesen auf dieser Erde und unsere ganze Umgebung, um zu überleben. Wir sind da völlig abhängig von unserer Umwelt. Es gibt sehr viele Leute, die durch einen religiösen Weg oder eine spirituelle Einsicht auf diese Einsichten kommen. Zum Beispiel kann man das ja an europäischen Esoterikern untersuchen. Ja, es gibt ja sehr viele gute Dinge, zum Beispiel, dass diese Leute oft sehr ökologisch eingestellt sind und sich auch kümmern um die Umwelt und so weiter. Und dann halt einfach manchmal Schwierigkeiten haben, dann auf die Wissenschaft zu hören, wenn sie auf die Wissenschaft hören sollten, wie zum Beispiel, wenn man eine Impfung nehmen sollte, wenn Covid herrscht oder so. Also das heißt, es ist ja nicht alles schlecht an diesen esoterischen Einsichten. Was aber schlecht ist, ist ein Dogma, wenn man zum Beispiel sich einfach wissenschaftlichen Einsichten verwehrt und zum Beispiel behauptet, dass die Homöopathie irgendwie über das Placebo hinauswirkt. Es ist okay, wenn du die Pille nimmst und das Placebo dich gesund macht. Und wenn du statt 5 Minuten beim konventionellen Arzt 45 Minuten Gespräch hast und dich natürlich besser fühlst nach dem Besuch beim Homöopathen, nur weil der dir zugehört hat. Wenn du eben nicht dogmatisch denkst, kannst du sagen, ja, es ist mir total okay, wenn ich diese Zuckerbällchen nehme und mich besser fühle. Das ist okay, ich brauche dir auch nicht zu erzählen, dass du dich nicht besser fühlst. Das machen dann viele Wissenschaftler, weil du fühlst dich ja besser, weil der Placebo-Effekt, der wirkt. Und das andere ist halt, dass bei vielen Wissenschaftlern eine, sagen wir mal, Philosophie da ist, die sie nicht wahrhaben wollen. Sie glauben, dass sie keine Philosophie haben. Und das habe ich schon mehrmals erwähnt. Das ist sehr gefährlich, weil die Philosophie, die haben eben das Maschinenweltbild, ist das mechanistische Weltbild, ist nicht etwas, das mit der Wissenschaft unbedingt dazugehört, sondern das ist etwas, das sich historisch so entwickelt hat. Das brauchen wir eigentlich nicht. Ja? Und diese Einstellung ist ebenfalls nicht begründet wissenschaftlich. Es braucht wieder mehr Wissenschaft, bessere Wissenschaft. Eine bessere Wissenschaft ist eine Wissenschaft, die in einem richtigen philosophischen Kontext arbeitet. Ja.
Also die Zusammenführung von Philosophie und Wissenschaft. genau, oder Philosophie oder Glaube oder Gott, wie ich sage, der für dich ist ja Gott immer noch, davon will ich wegkommen, Gott, aber ja, das ist ja sehr persönlich und subjektiv, wie man sozusagen Gott definiert, aber bei Gott und die Welt, damit spiele ich ja sozusagen, weil Gott und die Welt ist ja irgendwie alles und nichts und gleichzeitig ist das super schwer und krass beladen, dieser Begriff, der Gottesbegriff, und viele Menschen isolieren sich davon oder beziehungsweise distanzieren sich von diesem Begriff, weil der ja auch gewaltvoll sein kann für viele Menschen. Ja. Und für mich persönlich ist der aber all das, was du gerade beschreibst, eben die Ganzheitlichkeit, die Spiritualität, die Philosophie dahinter, das größere Ganze sehen und im Sinne der Menschheit und nicht des Einzelnen, des Individuums, einzig und allein.
Genau, auf einer Ebene ist es eine unnütze Diskussion, weil das Konzept von Gott unsere Weltgeschichte so sehr beeinflusst hat, dass wir überhaupt nicht zweifeln können, dass es einen Einfluss gehabt hat und deshalb existieren muss auf einer gewissen Ebene. Aber das bedeutet nicht, dass diese buchstäblich übernatürlichen Wesen existieren, und das ist auch gar nicht wichtig. Was wichtig ist, ist eine Einsicht, und das ist das andere Extrem, dass wir ohne solche subjektiven Narrative überhaupt nicht existieren können. Für mich ist jetzt sehr wichtig, dass ich meine eigene Geschichte selber basteln kann, quasi, ja, und dass ich die selber kreiere. Für andere Leute ist es sehr wichtig, eine Einbindung in eine Gemeinschaft zu haben oder sogar eine Art von Geist, der die Welt durchströmt. Und da gab's
Geist?
Auch, genau.
Hast du gerade Geist gesagt? Beispiel also hast du doch schon mal einen Geist gesehen?
Ich habe keine Geist gesehen, das ist nicht meine Ansicht, aber zum Beispiel die deutschen Idealisten, Hegel, Schelling und solche Leute, die haben einen Weltgeist gesehen und einen Zweck in der Welt. Und für mich ist dieser Zweck nicht in der Welt oder in dir, sondern dieser Zweck, dieser Sinn kommt aus der Art und Weise, wie du mit der Welt interagierst, wie du in der Welt lebst. Das ist meine Philosophie. Und weil ich das so sehe, bin ich es letztendlich, der diesen Sinn erschafft. Ja? Und ich habe deshalb kein Bedürfnis, mir ein drittes Wesen noch vorzustellen, ein anderes Wesen, das mir diesen Sinn gibt von
Aber
außen.
Aber was ist, wenn es dieses dritte Wesen gar nicht gibt, sondern alles ein Wesen ist?
Da kommen wir wieder zurück auf die ganz, ganz rationale Einsicht, dass wir begrenzte, limitierte Wesen sind und uns in einer Welt bewegen, die immer neue Wunder hervorbringt. Und Wunder wie in Wundern, die uns Wundern machen, weil wir uns nicht auf alles einstellen können, weil wir in einer komplexen Welt leben, passieren immer Dinge, die wir uns nicht vorstellen konnten. Ja? Und diese Art von philosophischem Wunder wird immer da sein, aber es gibt schon Erklärungen, die natürlich sind, und Erklärungen, die nicht natürlich sind. Und die natürlichen Erklärungen versuchen rational etwas zu erklären, das auf dem Wissen basierend, das wir schon haben, würde ich sagen. Das ist meine Definition von natürlich. Also wir wissen schon sehr viel über die Welt und wir versuchen, das Wissen zu vermehren. Ja,
und ja okay. Gleichzeitig, aber jetzt könnte ich... Ja, sag bitte.
Gleichzeitig sehen wir auch ein, dass wir limitiert sind und dass es immer wieder Dinge geben wird, die wir nicht verstehen, und dass das ein Prozess ist, der immer wieder weitergeht. Und das ist sehr vereinbar mit der Idee des Übernatürlichen natürlich.
Ja, und guck mal, da fällt mir das mal direkt ein, das Beispiel. Ja, also sozusagen natürlich übernatürlich, natürliche Erklärungen sind immer die, die darauf fußen oder gründen auf das Wissen, das wir bereits haben. So, aber jetzt wissen wir ja zum Beispiel, dass irgendwie 80% des Universums aus dunkler Energie und dunkler Materie bestehen, oder 95%, glaube ich sogar. Ne? Ein großer Anteil ist dunkle Materie und dunkle Energie, und nur 5% des sichtbaren Universums sind also Materie, so wie wir sie kennen und verstehen. Und den Rest haben wir noch gar nicht verstanden, erforschen können, und sind sozusagen diesem großen Rätsel gegenübergestellt.
Ja.
So.
So, jetzt gibt's da verschiedene Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, dass wir sagen, das können wir nicht verstehen. Ja? Das ist für mich die dogmatische Lösung. Sagen, wir können das nicht, das ist ein Wunder. Ja? Das ist nicht wissenschaftlich. Die wissenschaftliche Idee ist, dass wir untersuchen, was ist diese Materie. Und als Beispiel von der Neurowissenschaft, da gibt es eine Philosophie, die heißt Panpsychismus. Wir versuchen, das Bewusstsein zu erklären. Und da gibt es Leute, die sagen, es ist die ganze Welt bewusst. irgendwie, die hat ein Bewusstsein. Ja? Also alle Materie hat irgendein Bewusstsein. Und das ist für mich genau die Art von Erklärung, die überhaupt keinen Sinn macht, weil dann haben wir die Frage einfach weg erklärt, anstatt die Frage zu beantworten, wie ist das Bewusstsein in der Evolution entstanden? Das ist ein Thema, das mich sehr interessiert. Aber diese Frage kommt gar nicht mehr auf, wenn wir glauben, dass das Bewusstsein überall ist. Und das ist eine Art von spiritueller Glaube, der halt dann antiwissenschaftlich wirkt,
ja,
weil wir diese Fragen dann nicht mehr stellen können oder dürfen. Ja.
Und für aber mich, würde ich gar nicht sagen. Ich glaube, man könnte ja zum Beispiel, also wenn wir jetzt das Beispiel wieder zurückgehen, dunkle Materie, dunkle Energie, mhm, und dass mit der neuen Erklärung auch das Konzept von Gravitation komplett zunichte gemacht wird. Mhm. Ja, dann heißt es eigentlich
neu erklärt werden, ohne Quantenmechanik.
Ohne Quantenmechanik, ja, aber das heißt, dass wir eigentlich gar nichts wissen.
Es heißt nicht, dass wir gar nichts wissen, es heißt, dass wir nicht alles wissen. Das ist ein sehr, sehr
aber das sind ja grundlegende Gesetze der Physik, die wir immer noch nicht verstanden haben. Wir verstehen immer noch nicht, wie schwarze Löcher funktionieren, wir verstehen immer noch nicht, was Gravitation ist und wie sie wirkt. Aber darauf will ich jetzt hinaus, so, weil wir das noch nicht verstehen, da könnten wir ja, sage ich mal, in Anführungszeichen mit einer übernatürlichen Erklärung antworten, also die wäre jetzt für dich übernatürlich, das wäre ja aber dann nicht zu Ende gedacht. Das wäre jetzt einfach nur zu sagen, gut, es gibt ein Bewusstsein, aber dann kann man ja trotzdem und sollte man weiter forschen, was ist denn jetzt Bewusstsein, wie entsteht das?
Dann ist es okay für mich.
Ganz genau, das ist dann ja nicht zu Ende beantwortet. Ne? Ich bin ja auch ein Wissenschaftsfan, also ich gucke mir hobbymäßig seit Jahren Wissenschaftsdokus an, vor allem über das Universum, über Quantenmechanik, über Biologie und so weiter. Und weil ich ja auf, sozusagen auf dieser Wahrheit und auf dieser Sinnsuche bin und weil ich eben denke, dass wir nie genug wissen, aber da merke ich halt immer wieder, dass wir nichts wissen. Zum Beispiel,
dass wir nicht alles wissen.
Ja, aber wir wissen so ganz viele grundlegende Dinge nicht, wie zum Beispiel die Kommunikation der Bäume, wie Wälder sich verständigen. Und da könnte ich jetzt auch sagen, weil du hast jetzt gerade hattest einen Take zu Homöopathie, dass das irgendwie alles Hokuspokus ist und so weiter und so fort. Ja, könnte sein, weiß ich nicht. Aber man hat ja zum Beispiel auch herausgefunden, dass Bäume miteinander sprechen können. Ich weiß gar nicht mehr über was für eine Molekularebene die kommunizieren. So,
okay.
Das hätte man vor 20 Jahren hätte dir, oder vor, keine Ahnung, 10 Jahren hätte dir noch jemand den Vogel gezeigt, wenn du das gesagt hättest.
Moment, also bei der Homöopathie ist die Lage sehr interessant. Das ist ein interessantes Beispiel, weil bei der Homöopathie ist es nicht, dass wir nicht wissen, ob sie funktioniert. Wir wissen, dass sie nicht funktioniert aus diesen Double-Blind Trials, wie sagt man dem auf Deutsch, also diese Studien, die untersucht haben, du gibst ein Zuckerbällchen, homöopathisch hergestellt, ein Zuckerbällchen, einfach nur Zuckerbällchen. Ja. Die Wirkung ist genau die gleiche, wenn die Leute nicht wissen, was sie nehmen. Ja? Und der Doktor auch nicht weiß, was er verschreibt. Ja? Also das ist nicht ein Wissen, das wir nicht haben, das ist ein Wissen, das wir haben. Wir wissen, dass es nicht funktioniert. Das ist etwas anderes, als wir sagen, wir müssen jetzt das Bewusstsein erklären oder die dunkle Energie oder Materie. Das sind Dinge, die wir noch nicht wissen. Ja? Und ich bin völlig einverstanden mit dir, dass dieses Mysterium des Lebens, wir können uns damit spirituell auseinandersetzen, solange wir das nicht als Ausrede benutzen, uns nicht mehr kritisch mit unserem Wissen auseinanderzusetzen, unser Wissen weiter zu verfolgen.
Genau, das wäre ja auch sozusagen mein Appell, dass es eher ergänzend ist und dass es wieder zusammengedacht werden muss, um diese ganzen wichtigen Themen der Menschheit anzugehen und dass es ohne einander eben nicht geht.
Mehr noch, es soll Hand in Hand gehen. Also das ist genau das. Also diese Narrative sollten sich entwickeln, Hand in Hand mit der Ethik, die wir haben, und mit der Wissenschaft, die wir haben. Das sind drei Stränge, die sich zusammen weiterentwickeln sollen. Und die müssen sich aber alle drei aufeinander beziehen. Und dann bauen wir uns eine solide Basis für eine Menschheit der Zukunft, die sowohl auf wissenschaftlichen Fakten basiert, wie auf guten ethischen Prinzipien, wie auf sinnvollen Narrativen, die wir über uns selbst kreieren. Und wir können nicht ohne einen dieser drei verschiedenen Aspekte leben. Deshalb ist die Wissenschaft limitiert. Die Wissenschaft gibt ja nur einen von diesen drei Aspekten. Und die soll ja auch nicht mehr geben. Also diese Idee, dass die Wissenschaft die Philosophie ersetzen soll oder irgendwas, ist ja völlig absurd. Die Wissenschaft ist aus der Philosophie herausgewachsen historisch und ist ein Teil der Philosophie. Ist eingebettet in die Philosophie, wie auch unsere Ethik, wie unsere Ästhetik, unsere persönlichen Werte, unser Narrativ. Ja? Und das passt alles zusammen. Und wenn das nicht mehr zusammenpasst, dann haben wir das, was wir heute haben. Unsere ganze Krise ist ein Narrativ, das verloren gegangen ist. Wir haben als Mythos unserer Zeit, den Zombie. Wir haben in den letzten 20 Jahren unzählige Serien und Zombiefilme gehabt plötzlich. Und das ist eine Darstellung, eine Metapher für die Gesellschaft heute. Wenn wir zur Arbeit pendeln, schaust du dich um in der U-Bahn und sind alle am Telefon. Die Menschen treten in Herden auf, aber die reden nicht miteinander. Wir haben eine sinnentleerte Existenz, wir haben Bullshit-Jobs und so weiter. Das ist eine sehr präzise Beschreibung von dem Zustand von unserer Gesellschaft. Aber der Mythos ist kein guter Mythos, weil der hat ja keinen Ausweg für uns aus dieser Situation, sondern er lässt uns in dieser Situation stecken. Ja. Und der Technologieglaube auf der anderen Seite, das ist der zweite moderne Mythos, den wir heute noch haben, ist diese Idee, dass wir uns unser Bewusstsein irgendwann mal hochladen und das Universum beherrschen, durch die Galaxie uns fortpflanzen. All die Elon Musks von der Welt und Jeff Bezos sind ja völlig fanatisch in dieser Beziehung auf das ausgerichtet. Und das ist eine Art von Erlösungsmythos, der genau dem katholischen, mittelalterlichen Erlösungsmythos entspricht, dass es eine bessere Welt gibt, da in diesem Upload, in dieser Welt, wo wir keine Körper mehr haben und uns in Raumschiffen durch das Universum bewegen, ist wie der Himmel.
Wie hängt das zusammen?
Das ist genau die gleiche Geschichte, wenn du dir das überlegst. Unsere Existenz hier auf Erden ist miserabel und es geht den meisten Leuten schlecht, aber in Zukunft können wir uns in diese zweite Domäne hochladen. Das ist der Himmel früher gewesen. Okay. Heute ist es diese Cloud, in der unser Bewusstsein dann sein wird und dann fliegen wir zu den Sternen. Das ist
ganz schön mutig.
Religiöses Mythos. Wie hast du
den Himmel gerade mit der Cloud verglichen?
Ja? Ich habe das auch schon in einem Blogpost beschrieben.
Okay,
und es gibt auch eine Historikerin Mary Jane Rubenstein, die den Elon Musk und den Jeff Bezos untersucht hat und zu dem gleichen.
Sag nochmal, wer war das?
Mary Jane Rubenstein heißt sie, glaube ich. Und die hat ein Buch geschrieben über Bezos und Musk, wie die genau religiös sind in ihrem Glauben an die Technologie.
Also
wie
das genau.
Okay. Ja. Aber okay. Das Buch ist nach meinem Blogpost rausgekommen.
Ach so.
Aber genau, also das ist ein Mythos, sage ich einmal, ohne zu blasphemisch zu werden hier, der religiös angehauchte, sehr religiös, der Silicon Valley-Mythos, der Technologieglauben ist sehr, sehr religiös. Mhm. Auch wenn der Himmel, den wir uns jetzt erschafft haben, den haben wir uns selbst erschaffen. Es ist ein bisschen blasphemisch in dieser Beziehung. Ja.
Ja, die Diskussion mit Yogi führt uns auf jeden Fall an den Kern der Frage, wie wir als Menschen mit dem umgehen, was wir wissen und was wir nicht wissen. Und da hatten wir auf jeden Fall immer wieder unterschiedliche Perspektiven. Yogi zum Beispiel sieht übernatürliche Erklärungen kritisch, vor allem dann, wenn sie als Shortcut dienen, um die wirklichen Fragen zu umgehen. Ich hingegen glaube, dass Spiritualität und Wissenschaft zusammenwirken können. Spiritualität darf dabei aber natürlich nicht als Ausrede dienen, aufzuhören, Fragen zu stellen. Stattdessen kann sie eine wertvolle Quelle für neue Perspektiven sein. Wir haben auch diskutiert darüber, wie wir in unserem Leben Sinn erleben. Für Yogi entsteht dieser Sinn allein aus unserer Interaktion mit der Welt. Also wir schaffen ihn selbst durch unsere Erfahrungen und unser Handeln. Ich habe das persönlich ergänzt, indem ich darauf hingewiesen habe, dass auch ein größeres Ganzes geben könnte, das uns verbindet. Also vielleicht finden wir nicht nur Sinn in uns selbst, sondern auch in der Verbundenheit mit der Welt und anderen Menschen. Ja, und dann war da noch das Thema Dogmen. Ja, wir waren uns einig, dass Dogmen, ob in der Wissenschaft oder in der Religion, gefährlich sein können, weil sie die Entwicklung blockieren können. Aber hier habe ich darauf verstanden, Glaube, wenn er offen bleibt, ist nicht dasselbe wie ein Dogma. Offen gelebter Glaube kann Neugier wecken und uns dazu bringen, die großen Fragen des Lebens zu stellen. Und eine wichtige Erkenntnis, die wir beide teilten, war die Begrenztheit unseres Wissens. Yogi betonte, dass wir als Menschen nie alles wissen oder erklären können. Und ich ergänzte, dass genau diese Begrenztheit die Welt nicht weniger faszinierend macht, sondern im Gegenteil, sie lässt uns staunen und hält uns neugierig. Und Spiritualität kann hier dabei helfen, diese Begrenztheit nicht als Schwäche zu sehen, sondern als Teil der Schönheit des Lebens.
Was sagst du, was ist jetzt der Weg heraus? Einmal auf der Ebene eines Wissenschaftlers oder was du anderen Wissenschaftlern raten würdest, aber eben auch für die Zuhörer, für das Publikum, für jeden Einzelnen von uns selbst, wie wir alle dazu beitragen können, eine bessere, gerechtere Welt zu schaffen.
Die Wissenschaft ist eingebettet in unsere Gesellschaft und wir müssen uns ändern, unsere Einstellung ändern, ganz grundsätzlich gegenüber der Welt. Wir müssen wegkommen von dieser Art von Mentalität, dass die Welt einfach unser Selbstbedienungsladen ist und wir können da einfach alles tun, was wir wollen. Wir können alles manipulieren, wir können alles ausnutzen. Wir sind 100% abhängig von dem Netzwerk des lebenden und nicht lebenden um uns herum. Und was wir brauchen, ist mehr Wissenschaft. Und wir brauchen eine Wissenschaft, die eben philosophisch sich neu betrachtet, die sich hinterfragt und fragt, was tue ich denn hier überhaupt? Ja, also das ist etwas, das wir im Moment überhaupt nicht haben. Und wir brauchen eine Wissenschaft, die dazu beiträgt, diese Probleme, die wir im Moment haben, zu lösen. Und ich kritisiere den Wissenschaftsbetrieb nur aus dem Grund, weil ich denke, dass gewisse Ziele der Wissenschaft und wie die Wissenschaft betrieben werden im Moment nicht mehr im Einklang stehen mit dem, was die Wissenschaft für die Gesellschaft eigentlich tun sollte.
Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank, Yogi.
Ja.
Ich habe mich sehr gefreut, dieses Gespräch mit dir zu führen.
Ja, und ich finde es toll, dass du mich gefunden hast und es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Danke, dass du ja gemacht hast. Ja.
So Leute, herzlichen Glückwunsch. Ihr habt es bis zum Ende der allerersten Folge von Gott und die Welt geschafft. Und für alle meine fleißigen Bienchen gibt es jetzt eine kleine Belohnung in Form von einer Zusammenfassung der Key Learnings aus der ersten Folge. Erstens, Wissenschaft ist nicht neutral. Sie braucht Sinn und Verantwortung. Wissenschaft ist nicht nur einfach Fakten sammeln. Sie ist immer Teil eines größeren Kontextes. Welche Fragen wir stellen, welche Forschung gefördert wird, all das hängt von gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und sogar philosophischen Einflüssen ab. Die Frage ist nicht nur, wie funktioniert die Welt, sondern auch, warum erforschen wir genau das und nicht etwas anderes? Zweitens, unser Wissenschaftssystem belohnt Effizienz, aber hemmt große Fragen. Wissenschaft ist heute oft ein Business. Es geht um schnelle Ergebnisse, Publikationen und Drittmittel. Doch wirklich bahnbrechende Erkenntnisse brauchen Zeit, Mut und Freiraum für verrückte Ideen. Aber wer finanziert Forschung, die vielleicht erst in 50 Jahren was bringt? Drittens, Narrative bestimmen, wie wir die Welt sehen und was wir für möglich halten. Ob wir die Welt als Maschine oder als lebendigen Organismus sehen, macht einen Unterschied. Unser Weltbild beeinflusst, was wir für real halten und worauf wir Antworten suchen. Vielleicht müssen wir nicht nur neue Erkenntnisse finden, sondern auch unsere Art zu denken überdenken. Danke fürs Einschalten, liebe Leute. Support ist kein Mord und wir hören uns bei der nächsten Folge. Da werden wir uns nämlich darüber unterhalten, was der Kolonialismus eigentlich mit unserem Weltbild zu tun hat. Zu Gast wird sein Emilia Roark. Einschalten und hatte Ciao, Kakao, bis deine Antenne. Mua. Dieser Podcast wurde produziert von Partner in Crime und Warner Lima. Redaktion Warner Lima und Thomas Ibrahim. Sound und Edit Thomas Ibrahim.